Nachspielzeit, der Hansa-Podcast der Ostsee-Zeitung, wird präsentiert von SLT, eurem Spezialisten für Logistik und Verkehr aus dem Norden.
Tag gesagt und herzlich willkommen zu Nachspielzeit, dem Hansa-Podcast der Ostsee-Zeitung. Mein Name ist Ben Brümmer und an meiner Seite darf ich meinen geschätzten Kollegen Johannes Weber begrüßen. Moin.
Moin Ben, schön wieder hier zu sein und eine neue Folge aufzunehmen.
Ja, für alle, die sich wundern, heute erscheinen wir mal am Dienstag, den 28. April, denn der FC Hansa spielt heute Abend nämlich noch im Landespokal-Halbfinale gegen den Regionalligisten Greifswalder FC und auch heute haben wir uns wieder einen spannenden Gast eingeladen, denn uns ist Stefan Bax, der Berater von Trainer Daniel Brinkmann, zugeschaltet. Moin.
Moin, ich begrüße euch.
Ja, schön, dass das geklappt hat. Ist ja auch immer so ein enges Zeitfenster und auch als Berater hat man ja immer viele Termine um die Ohren. Wir machen das einfach mal ganz locker so, wie das bei uns gang und gäbe ist, dass der Gast sich einmal in so einem kleinen Elevator-Pitch kurz selbst vorstellt.
Okay, mein Name ist Stefan Bax. Ich habe als Ausbildung Sport studiert an der Sporthochschule Köln, bin Diplom-Sportlehrer, habe dann als Journalist gearbeitet, das, was ihr auch macht. Habe das auch lange Jahre gemacht, zuletzt bei RAN Sat.1 bis zum Jahr 2001. Mein letztes Spiel als Journalist war HSV gegen Bayern München, das Spiel, wo Schalke 04 dramatisch die Meisterschaft verloren hat. Also ich bin praktisch mit einem Knallerspiel aus dem Journalismus ausgestiegen und habe mich dann als Spielerberater selbstständig gemacht. Damals ein Sprung ins kalte Wasser, heute mit dem Wissen von heute würde ich das so nicht mehr machen. Aber ich habe ja, wie man sieht, durchgehalten und sitze jetzt hier und freue mich, Frage und Antwort zu stehen.
Ja, an das Spiel 2001 Schalke, das war damals, glaube ich, gegen Unterhaching, 5:3. Und Bayern dann dieses späte Tor, da kann ich mich noch dran erinnern, das habe ich in der Live-Konferenz damals auch geschaut.
Ja, ich bin 2001 geboren, aber diese Bundesliga-Highlights und Klassiker, die habe natürlich auch ich auf dem Schirm und habe mir die Wiederholung auch sicherlich ein paar Mal angesehen. Aber
es hat sogar, wenn ich sagen darf, einen Hansa Rostock-Bezug, was mich anbetrifft, weil ich habe bei Hansa Rostock, ich war für Sportbild auch Hansa Rostock-Reporter damals, Sergej Barbares kennengelernt und wir haben uns dann auch angefreundet, sind es bis heute. Heute ist er ein bosnischer Nationaltrainer und er ist ja damals über Dortmund zum HSV gekommen, hat das 1-0 in dem Spiel geköpft in der 90. Minute, bevor dann Andersson das 1-1 in der 92. gemacht hat. Und als Ex-Hansa oder als Hansa-Spieler ist Sergej ja groß geworden.
Ja, wie so schön, das stellt man irgendwie immer wieder fest. Vielleicht ist es auch, weil wir eben diese Hansa-Brille aufhaben. Aber irgendwie steckt irgendwo immer so ein bisschen Hansa drin.
Ja, auch klar, nach der langen Bundesliga-Geschichte, ne? Auf jeden Fall.
Ja, wir haben schon darüber gesprochen. Du hast als Sportjournalist gearbeitet für die Sportbild, für Sat.1. Dann auf einmal der Wechsel auf die Beraterseite, wo man früher dann sicherlich angerufen hat und dann vielleicht die ein oder andere Info sich abholen wollte, was vielleicht mal geklappt hat, vielleicht ab und zu mal weniger Erfolg hatte. Warum der Wechsel?
Ich bin eigentlich ein Bauchmensch und Sat.1, die Redaktion, in der ich mich super wohl gefühlt habe, ist damals von Berlin nach München gezogen. Und München ist echt nicht meine Welt. Ich wollte da nicht hin. Habe mich dabei breitschlagen lassen, mir jetzt mal einen Tag dort zu verbringen. Und da hat man mir in der Redaktion mein Portemonnaie geklaut. Und da war für mich der Entschluss gefallen, okay, Portemonnaie weg, hier gehe ich nicht hin. Hatte dann zeitgleich einen Anruf von einem großen Spielerberater, bei ihm zu arbeiten. Habe das gemacht in dem auch in dem Glauben, dass ich mal hinter die Kulissen blicken kann, um dann vielleicht wieder als Journalist zurückzukehren, aber mit anderem Hintergrundwissen. Bin dann aber von ein, zwei Spielern angesprochen worden, das doch selbst zu machen, auf eine andere Art und Weise. Und das habe ich dann auch getan. Also ich bin dann nach 2,5 Jahren ausgeschieden aus der Agentur und habe dann mit zwei Spielern weitergemacht. Alleine.
Bei dem Spielerberater handelt es sich, glaube ich, um Roger Wittmann. Ist das richtig?
Richtig, ja.
Genau, der hat ja eine große Agentur, gehört ja auch mit zu den bekanntesten Spielerberatern im deutschen Fußball, wenn nicht sogar international.
Ja.
Dann warst du selbstständig. Wie war denn so die Anfangszeit und auch sich da immer erstmal in diesen Spielerberatermarkt reinzuarbeiten?
Also erstmal ist es so, dass bei Roger Wittmann, wie das immer eine Arbeitsstelle ist, wenn es eine Arbeitsstelle ist, man viel Gutes, aber für mich eben auch Dinge feststellen konnte, die ich anders machen würde, habe ich ja dann auch gemacht. Also ich habe viel von ihm lernen können. Also ich bin nicht ganz ins kalte Wasser gesprungen, aber ich habe auch viel für mich schon gesehen, was ich anders machen würde. Und Es war damals der Hanno Balic, ein Spieler, der heute U19-Nationaltrainer ist, der eine lange Bundesliga-Karriere hinter sich hat. Wir waren sofort auf einer Wellenlänge und der sagt halt, der würde das gerne mit mir alleine weitermachen. Dann ist noch ein weiterer Spieler dazugekommen. Klar, das hört sich an wie ein Sprung ins kalte Wasser, aber ich kannte halt auch schon viele Leute durch meinen Journalistenberuf. Ich habe zwar noch keine Vertragsgespräche geführt, aber das hat mir einfach gelegen. Es gibt ja so Berufe, die liegen einem einfach. Und ich habe halt schnell gemerkt, das ist dieser Beruf, der liegt mir total.
Ja, und wenn man auf die Zahlen guckt, seit 2012 jetzt Geschäftsführer bei Siebert und Bugs, Fußballmanagement GmbH, Sitz ist in Dortmund. Und wenn man so ein bisschen auf der Seite rumscrollt, kann man ja auch eure Klienten und Partner sehen. Unter anderem Nationaltorhüter Alexander Nübel vom VfB Stuttgart oder Michael Zetterer von Eintracht Frankfurt im Portfolio. Aber wenn sich jetzt aktuell noch die Leute fragen, Mensch, Sergej Barbares, das kann ja jetzt nicht der einzige Bezugspunkt sein. Ihr betreut ja auch Trainer und unter anderem habt ihr auch den Hansa-Cheftrainer Daniel Brinkmann unter eurem Fittichen.
Genau. Daniel ist oder wird von mir betreut, hört sich ein bisschen doof an, betreut. Also wir arbeiten zusammen, seit er 18 ist tatsächlich. Und es ist eine kuriose Geschichte, wie ich auf ihn aufmerksam geworden bin. Ich habe früher selber Fußball gespielt in einer Amateurklasse halt. Und einer meiner Trainer beendete seine Karriere und hat seine Lieblingsspieler aus den letzten 20 Jahren eingeladen. Und kurioserweise war ich dabei. Und wir haben uns dann, wie es dann so ist, ein bisschen was getrunken, waren auch schon ein bisschen heiter unterwegs, als mich mein damaliger Mittelstürmer ansprach, der mittlerweile Lehrer in Paderborn war und meinte, er hätte da also einen Schüler, der wäre aber richtig gut und den sollte ich mir mal angucken. Und ich habe damals recht großkotzig gesagt, pass auf, wenn der jetzt mit 18 Bezirksliga spielt, ist das zwar gut, aber das ist keiner für mich. Ja, dann war er ganz geknickt und sagte, nee, der spielt schon beim SC Paderborn in der ersten Mannschaft. Und da wurde ich dann auf den Schlag nüchtern, weil Paderborn, erste Mannschaft, stand auf Platz 1 der dritten Liga. Und ab da habe ich mich natürlich dann näher erkundigt. Der Lehrer hat dann zur Familie Brinkmann Kontakt gemacht. Die haben ein Ferienhaus an der Ostsee. Also habe ich ihn damals schon an der Ostsee besucht, nur eben nicht in Warnemünde oder in Rostock. Und ja, Gott sei Dank haben wir den Zuschlag bekommen. Und praktisch vom ersten Tag an, damals war er noch gar kein Profi, bis heute arbeiten wir zusammen. Also Daniel, halbes Leben hat er jetzt mit mir verbracht, der Arme.
Jetzt schon mehr Tradition als RB Leipzig.
Das genau, ja, da übrigens nicht zu vergessen, Daniel Brinkmann hat damals sein Profidebüt ja gegen den FC Hansa gegeben.
Ja.
Eine 0-2 Niederlage von Paderborn in Rostock. Ja.
Das stimmt.
Ja, das sind natürlich, das hatte ich jetzt so auch nicht auf dem Schirm, das sind ja dann natürlich Jahre, die man schon zusammenarbeitet. Und über Jahre, da kommt es ja auch immer mal zu Veränderungen, gerade in dem Fall vom Spieler, jetzt Trainer. Wie ist das, wenn man ein und dieselbe Person über so viele Jahre immer und immer wieder begleitet und so einen engen Kontakt pflegt?
Also von meiner Seite aus hört sich jetzt ein bisschen abgedroschen an, aber es ist Dankbarkeit, weil viele Spieler wechseln ja den Agenten auch recht oft oder den Berater oder wie man auch immer das nennen mag. Der Daniel ist bei mir geblieben, auch weil wir uns gegenseitig vertrauen, weil er auf meinen Rat oder meine Hilfe vertraut, weil er darauf vertraut, dass ich sehr, sehr distanziert bin oder genug Distanz halte, um noch einen anderen Blick zu haben als er selber. Und das hat bei uns eigentlich immer ganz gut funktioniert. Und wir sind unterschiedliche Menschen und profitieren aber beide voneinander. Er zeigt mir seine Welt und seine Art, die ich lerne und umgekehrt genauso. Und ich habe natürlich aufgrund meines Alters nochmal ein bisschen mehr Erfahrung in vielen Dingen. Und er ist ja als Trainer immer noch jung, sodass man schon vernünftig und zielgerichtet zusammenarbeiten kann.
Ja, jung ist ein gutes Stichwort. Wie war denn dieser Switch? Wie hat sich das ergeben, dass dann gesagt wurde, okay, meine Schuhe hänge ich jetzt an Nagel, aber irgendwie ganz vom Fußballplatz komme ich nicht weg. Ich möchte Trainer werden. Wie seid ihr das angegangen?
Das ist ja selber angegangen, der Daniel. Der hat dann ja bei Wiedenbrück seine Karriere beendet, ist dann in den Trainer, also als Trainer dorthin gewechselt. Das ist eine Regionalliga. So, in der Regionalliga hast du als Berater im Grunde ja nichts zu suchen, zumal Daniel dort alles gemacht hat, vom Rasenmähen bis Trikots waschen, sage ich jetzt mal, bis Mannschaft zusammenstellen und trainieren. Für ihn war das die perfekte Schule und wir haben in der Zeit gar nicht so viel Kontakt gehabt. Ich habe mir Spieler angeschaut, ich habe natürlich geschaut, wie sich seine Karriere so entwickelt. Aber der Sprung raus aus einem abstiegsgefährdeten Club, und das war Wiedenbrück jedes Jahr, aufgrund des Budgets alleine schon, dann in den Profifußball, der ist halt nicht so leicht. Und den hat er aufgrund seiner Leistung im Grunde ohne meine Hilfe ganz alleine geschafft. Also wir haben zwar Kontakt gehabt, aber da war er alleine unterwegs.
Wenn ich mich richtig erinnere, hat er auch damals so die Rolle als Spielertrainer am Anfangs eingenommen.
Ja.
Und wenn man dann die Rolle als Trainer einnimmt, inwiefern hast du dann irgendwie schon Tipps geben können oder inwiefern ist er auf dich zugekommen in den ersten Monaten, wenn nicht sogar im ersten Jahr, welche Richtung er als Trainer auch einschlagen kann?
Ja, es ist ja erstmal so, dass du als Trainer erstmal performen musst. Das heißt, du kannst noch so einen guten Berater haben, wenn deine Ergebnisse nicht stimmen oder deine Mannschaft nicht performen, dann wird es halt schwer. Also, und Daniel hat halt jedes Jahr mit einer Mannschaft, die immer als sicherer Absteiger gehandelt wurde, nicht nur den Klassenerhalt geschafft, sondern immer relativ sicheren Mittelfeldplatz. Also die hatten schon früh mit dem Abstieg nichts mehr zu tun. Und er hat dabei auch immer wieder Spitzenteams geärgert. Und zwar, ich kann mich erinnern, ein Sieg gegen Duisburg zum Beispiel, den er geschafft hat mit seiner Mannschaft, die damals ja Aufstiegsfavorit mit waren. Also Daniel hat auf sich aufmerksam gemacht durch seine Trainerleistung. Und als dann klar war, dass es vielleicht mal einen Schritt weitergeht, da haben wir uns dann doch wieder mehr verglichen oder abgeglichen oder sind mehr in Kontakt getreten. Und dann ist natürlich klar, dass man mal hinterfragt, welches System bevorzugst du, wie stehst du gegenüber den Medien da, was muss man mal für nächste Schritte gehen, auch in der Öffentlichkeit, um auf sich aufmerksam zu machen. Und erst als er die Schritte gemacht hat, dann zu Paderborn 2 und als ihm klar war, dass Trainer wirklich auch sein Job ist, das muss einem ja auch erstmal selber klar werden, haben wir dann mehr Austausch gehabt und dann hat er sich immer mal wieder Tipps geholt, wie gehst du mit dieser Situation um, wie gehst du mit jener Situation um, wie siehst du das, wie soll ich mich verhalten. Daniel ist ein impulsiver Typ, ich bin ein sehr ruhiger Typ. Allein da gibt es schon immer Dinge zu besprechen, die ich anders angehen würde. Und ich glaube, wie gesagt, dass sich das mit uns beiden ziemlich gut ergänzt. Aber die ersten Schritte in Wiedenbrück, alles, was er dort gemacht hat, hat er sich im Grunde erstmal selber beigebracht.
Damals bei Hansa.
Ja, nun haben wir ja über Wiedenbrück gesprochen. Regionalliga West kämpfen um den Klassenerhalt eigentlich regelmäßig. Aktuell sieht es ja für Wiedenbrück auch nicht so rosig aus. Dann kam der Schritt zu Paderborn 2. Wie lief das dann ab? Auf einmal hat der FC Hansa angeklingelt. Lief das über Daniel, über dich? Wie habt ihr da verhandelt? Und wie wurde dann relativ schnell klar, Ostseeküste, darauf haben wir Bock, das machen wir zusammen?
Also die Clubs rufen fast immer direkt beim Trainer an. Das ist anders als bei Spielern, wo sie dann bei uns anrufen, rufen die halt die Trainer direkt an und die Trainer informieren uns dann. Damals war ja sofort klar, dass Hansa Rostock als großer Traditionsclub für Daniel ein großer Schritt ist in seiner Trainerkarriere. Und es war auch klar, dass er sofort angezündet war von dieser Idee. Das Problem war damals, dass er gerade frisch bei Paderborn angefangen hatte und es immer ein bisschen schwierig ist, dann den Club wieder zu verlassen. Auf der anderen Seite sind dort ja auch Profis am Werk, die wissen, was dieser Schritt für den Daniel bedeutet. Und so hat es dann zwischen den Vereinen noch ein bisschen gehakt. Aber das haben wir auch hinbekommen. Ja, und dann war ja klar, dass für Daniel ein völlig neues Kapitel beginnt. Und der Schritt, ich sag mal, vom bäuerlichen Wiedenbrück in das große Rostock mit 25.000 Zuschauern, der ist schon enorm. Aber ich habe halt auch gemerkt, dass er sich denen zutraut, dass er selbstbewusst genug ist, dass er zwar Respekt, aber keine Angst vor dieser Aufgabe hat. Und das hat das alles natürlich relativ einfach gemacht am Anfang.
Ja, das war ja eine Zeit, wo Hansa gerade abgestiegen war und unter Bernd Hollerbach nicht so einen guten Start hatte. Dann hatten Simon Pesch und Markus Rahmenhorst für 2 Spiele übernommen mit 6:0 Toren, glaube ich. Es war auch gar nicht so leicht für Daniel da reinzukommen, wo eigentlich gerade ein Co-Trainer-Duo so ein bisschen das Ruder rumgerissen hatte. Ne?
Ja klar, ich meine, du startest entweder, wenn du geholt wirst in der Saison, als jemand, der den Aufstieg noch retten soll oder den Abstieg verhindern soll. Du kommst ja selten in einer Phase, die so konsolidiert ist. Deswegen musst du dich dem gerade als junger Trainer auch immer stellen. Ich vergleiche das immer, um mal bei der Ostsee zu bleiben. Wenn du ein Boot ins Meer schiebst und es ist Brandung, musst du halt erst durch die Brandung durch, um aufs ruhige Gewässer zu kommen. Und so ist das für junge Trainer oft. Sie haben immer Vergleiche mit älteren, erfolgreichen Trainern. Sie kommen oft in Phasen, wo es brennt. Und da muss man sich halt freistrampeln. Und da muss aber auch der Club passen. Ein Trainer alleine kann nichts ausrichten. Da muss immer der ganze Verein zusammenstehen.
Ja, ich habe das in meinem Kontakt mit Daniel auch so wahrgenommen, dass er dann auch so ab und zu mal impulsiv rüberkommen kann. Nun ist das ja auch für ihn, sag ich mal, alles Neuland eben auf dieser großen Bühne. Wie hast du ihn denn gesehen seit seinem Amtsantritt in Rostock? Wie hat er sich seitdem so entwickelt? Ist er richtig reingekommen als Profitrainer?
Also Daniel ist immer Daniel. Der hat sich nicht groß verändert. Ich mag dieses Selbstbewusste, dieses bisschen Freche. Hört sich jetzt ein bisschen von oben herab an, aber das ist es nicht. Ich mag das. Ich mag auch seine, auf Deutsch gesagt, Kodderschnauze, dass er denkt, redet, wie er denkt. Daniel hat sich das, wie ich vorhin schon gesagt habe, von Beginn an zugetraut. Wenn man das nicht wirklich verinnerlicht, dieses Zutrauen, dann schafft man es auch nicht bei so einem großen Club. Deswegen hat er sich sofort wohlgefühlt, ist gut aufgenommen worden und hat auch sein Programm dort durchgezogen. Und er hat ja auch relativ schnell mit Hansa Erfolg gehabt. Er hat sich ja sofort nach oben geführt. Das gibt ihm natürlich noch mehr Selbstvertrauen. Er spürt ja auch, dass er im Verein und vor allem bei den Fans gut ankommt, was ihm sehr geholfen hat. Das heißt, es gab keine super großen Widerstände, sondern einfach gute Arbeit geleistet. Und diese gute Arbeit hat sich schnell ausgezahlt. Und so gesehen ist er eigentlich immer bei sich geblieben.
Und wie oft steht ihr denn so im Kontakt? Macht ihr das irgendwie in der Woche 2-3 Mal oder nach Spielen? Wie ist da so der Austausch zwischen euch beiden?
Also in der Regel telefonieren wir einmal die Woche, wenn es ein bisschen heftiger wird, dann könnte es auch 2-3 Mal sein oder wenn er irgendwas auf der Seele hat, aber in der Regel einmal die Woche tauschen wir uns mindestens aus, oft nach Spielen, aber auch nicht direkt nach dem Spiel, sondern ich lasse gerne immer 1-2 Tage Zeit, weil die Trainer dann doch nochmal 24 Stunden emotional sind und mit emotionalen Trainern macht es kaum Sinn, vernünftig zu reden und deswegen ist es meistens so, wenn wir Samstag spielen, dass wir montags, dienstags mal telefonieren und wenn halt eine Phase ist, die ein bisschen schwieriger ist oder wo er halt mehr zu besprechen hat, dann kann es auch mal öfter sein.
Jetzt kommt Werbung.
Moin Leute, ihr fragt ja inzwischen regelmäßig, was wir bei SLT eigentlich so machen. Wenn ein 80 Meter langes Rotorblatt von A nach B will, dann checken wir, ob die Brücken halten, die Straßen nicht zu eng sind und der Verkehr rechtzeitig umgeleitet wird. Und das tun unsere 250 Mitarbeitenden an 11 Standorten in Deutschland und Österreich. Verstärkung ist erwünscht. Wenn ihr also wissen wollt, was der Hauptpartner des FC Hansa Rostock noch so macht, dann folgt uns einfach auf Instagram oder besucht uns auf slt-unternehmen.de.
Ja, ist vielleicht ganz interessant jetzt so für uns und für die Zuhörer, Zuschauer. Was ist denn der Unterschied auch für einen Berater? Jetzt haben wir Daniel Brinkmann als Trainer, aber wir haben ja vorhin auch schon gehört, Alex Nübel, Michael etc. Was sind die wesentlichen Unterschiede, Berater von einem Spieler zu sein oder Berater von einem Trainer zu sein? Gibt es da Unterschiede?
Natürlich gibt es Unterschiede. Also erstmal sind die Spieler in der Regel natürlich deutlich jünger und unerfahrener. Und die Spieler sind Teil einer Mannschaft. Das heißt, die haben nicht so ein komplexes Gebilde wie als Trainer, wo du eine ganze Mannschaft betreuen musst oder einen ganzen Staff mit betreuen musst und so weiter. Das heißt, es ist eigentlich einfacher, Spieler zu betreuen. Und bei den Spielern kommt es halt sehr auf die Vertragsgestaltung an und auf Pressearbeit an. Aber bei Trainern ist es halt tiefer. Da ist ja noch Menschenführung, Psychologie und so weiter und so weiter. Und die Erfahrungswerte, die man im Laufe der Jahre im Profifußball gemacht hat, als Berater kann man da natürlich ziemlich gut einfügen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite übernimmt man auch mal Gespräche mit sportlichen Leitern, wo es dann vielleicht mal zwischen Trainer und sportlichen Leitern ein bisschen hakt, wo man dann tatsächlich als Vermittler auftritt und bestimmte Dinge abfedert. Also auch das kann sein. Ich habe ja oder arbeite ja mit mehreren Trainern zusammen. Man ist dann eben Vermittler auch innerhalb des Vereins. Das funktioniert eigentlich nur, wenn der Verein mich auch akzeptiert in diesem Sinne. Aber das ist natürlich deutlich komplexer, die Arbeit mit Trainern, und macht mir große Freude, weil sie eben deutlich komplexer ist, weil das erwachsene Menschen sind, auch schon oft feste Charaktere. Also ich habe ja lange mit André Breitenreiter beispielsweise gearbeitet. Der weiß genau, was er will und was er tut. Und manchmal sind wir wie zwei Schafböcke aufeinander geprallt. Aber solange das immer konstruktiv ist, ist das aus meiner Sicht immer absolut okay, wenn es auch mal rumst. Das muss sogar manchmal sein im Fußball.
Ja, Hansa ist ja auch ein emotionaler Verein, der ja Personen ja auch mehr so ein bisschen prägt. Inwiefern hast du Daniel in der Zeit, seitdem er bei Hansa ist, auch nochmal vielleicht von der anderen Seite wahrgenommen? Inwiefern hat er da noch an Erfahrungen dazu gewonnen oder auch an Eigenschaften vielleicht, die er von hier mitgenommen hat?
Also Daniel ist ja immer noch auf dem Weg als junger Trainer. Also selbst 60-jährige Trainer sind noch nicht ausgereift, die lernen auch immer noch dazu. Das nur mal dazu, wo er jetzt gerade steht. Das Gute an Daniel ist, wie ich vorhin schon mal erwähnt habe, dass er sich in dieser Situation mit so vielen Zuschauern, mit so einem großen Club wohlfühlt. Es gibt Trainer, die erdrückt das. Also ich habe Trainer auf Schalke erlebt, die von der Wucht des Clubs fast erdrückt wurden. Und der Daniel mag das total. Also der blüht da auf, der fühlt sich da wohl. Er hat sich dahingehend verändert. Es ist im Grunde eine normale Veränderung. Als Spieler denkst du an dich. Als Trainer musst du halt an vieles denken. Und er hat halt mehr Verantwortung übernehmen müssen. Dadurch wächst du ja automatisch als Person immer. Aber ich habe so das Gefühl, das gelingt ihm gut, fällt ihm leicht. Und es sind dann Nuancen, die dann vielleicht mal besprochen werden. Wie gehst du dieses oder jenes Thema an oder dieses oder jenes Gespräch? Das sind dann Tipps, die er sich bei mir abholt. Aber entscheiden tut er am Ende immer selbst. Er ist halt ein reflektierter Mensch, der sich auch weiterentwickeln möchte. Und ich bin im Grunde jemand, der ja aus der Distanz kommt. Ich bin nicht bei Hansa Rostock täglich beim Training. Ich kann also zu einzelnen Spielern schon überhaupt gar nichts sagen. Ich lebe nicht in diesem Verein. Ich kriege das also alles nur von außen mit, kriege es aus seinen Schilderungen mit und gebe dann von außen meinen Senf dazu. Und das sind dann die Erfahrungswerte. Und die gleicht er mit dem ab, was er dort vor Ort erlebt und findet dann seinen Handlungsstrang. Und das macht er bis jetzt aus meiner Sicht echt gut in Rostock. Also man merkt ja auch, dass der Verein grundsätzlich Erfolg hat und dass er da auch durchaus beliebt ist.
Ja, nun haben wir schon darüber gesprochen, gerade so Spieler und Trainer, das ganze Karussell im Profifußball, Medienarbeit spielt da auch viel, eine große Rolle. Und du gerade als Medienexperte, nun hat Daniel Brinkmann ein, zweimal durchschimmern lassen oder geäußert, dass er sich mit den Medien eigentlich kaum quasi beschäftigt, dass er das nicht liest. Ab und zu tauchen dann aber immer mal so aus meiner Sicht Sachen auf, wo er dann auf Sachen eingeht, die in der Presse stehen und die von alleine anspricht. Was gibst du Trainer mit? Wie weit sollten die sich mit der Presse beschäftigen?
Also man muss dazu sagen, dass die Presse oder der Journalismus sich zu meiner Zeit enorm verändert hat. Das ist im Grunde kaum noch miteinander zu vergleichen, wo allein schon die sozialen Netzwerke eine Rolle spielen. Also als ich als Journalist angefangen habe, das muss man sich immer mal vergegenwärtigen, gab es nicht mal ein Handy. Ja, so lange ist das her. Und da gab es auch in meiner Zeit bei Sat.1 fing das mit sozialen Netzwerken gerade erst an. Heute ist natürlich durch die sozialen Netzwerke vieles schneller geworden. Es kann nicht mehr so gründlich recherchiert werden oder es wird erstmal rausgehauen für Klicks und dann recherchiert. Das ändert natürlich vieles und ich erzähle das auch nur, weil sowohl Spieler als auch Trainer durchdrehen würden, wenn sie alles lesen würden. Die würden bombardiert werden mit all dem. Deshalb haben die meisten, die ich kenne, davon eine gesunde Distanz. Sie können sich aber nicht komplett zurückziehen, weil sie werden ja auch von ihren Familien, von ihrem Umfeld auf das eine oder andere hingewiesen. Und dann ist Daniel speziell, der Alex Nübel ist ein Stoiker, dem macht es gar nichts. Der liest nichts, der hört nichts, der hat nicht mal einen Instagram-Kanal. Daniel ist aber ein impulsiverer Mensch oder ein emotionalerer Mensch. Wenn ihm was stört, dann muss das auch raus. Das finde ich auch gut, weil es sehr authentisch ist im Fußball. Und deswegen kommt es oft bei ihm zu solchen Reaktionen.
Was geht bei Hansa?
Ja, das ist vielleicht ja ein ganz guter Switch, wenn man jetzt auf die aktuelle Situation schaut. Nun hat der FC Hansa am Wochenende eine herbe Klatsche einstecken müssen. 2-5 gegen Jahn Regensburg. Der Trainer hat deutliche Worte gewählt. Beschämend, peinlich, so hat er die Leistung der Kogge beschrieben. Nun ist natürlich die Frage, Johannes hat es auch schon gesagt, der FC Hansa so als Verein und auch die Fans, das ist natürlich sehr emotional, sehr explosiv. Und das färbt sich natürlich auch als Presse auf uns ab. Was muss man da machen? Du hast es jetzt schon gesagt mit der Familie, dass das ja auch immer so eine Sache spielt. Und wenn man mal so ein bisschen recherchiert hat in einem Interview mit dem Fachmagazin Sportjournalist, habe ich sowas Schönes gefunden, dass ja auch so Kritik schwer auch für Familien sein können, hast du da mal gesagt. Und was erstmal irgendwo steht, das steht dann auch erst einmal. Wie schwer ist dieser Switch vielleicht auch als Trainer, der gerade reift, dazulernt, seine erste Station im Profifußball hat und das dann auch noch mit der Familie zusammen verknüpfen muss?
Also das gehört zum Lernprozess dazu und man muss halt seine Familie gedanklich mitnehmen. Man muss auch den Kindern erklären, warum sie im Kindergarten manchmal angepöbelt werden, wenn der Papa eben 3 Spiele nicht gewinnt. Das gehört zum Profifußball dazu und es ist klar, dass je höher du kommst, desto mehr Raum nimmt das in der Öffentlichkeit ein und desto mehr schützen sich Trainer oder sich und ihre Familien eben auch. Aber du kannst es ja und darfst es ja auch nicht ausblenden. Es ist ja nicht nur Druck, sondern es ist ja auch eine Freude, wenn über einen berichtet wird, steigt der Marktwert oder der Marktwert ist halt da. Wenn über mich nie berichtet wird als Trainer, dann mache ich auch irgendwas falsch. Also es ist wie so oft im Leben ein Mittelding. Ich glaube, dass Daniel da schon mit umgehen kann. Das merke ich auch in den Gesprächen mit ihm, dass er das alles richtig einordnet. Aber solche Statements nach dem Spiel sind eben das, was ich vorhin gesagt habe, seine Emotionalität, das Ungefilterte, was ich an ihm so mag. Das muss erstmal raus. Und das ist eine Seltenheit heute. Viele Trainer sind ja fast wie Politiker. Die haben Angst vor dem falschen Wort, eben weil sie wissen, dass sich das in den sozialen Netzwerken rasend schnell verbreitet. Und da ist der Daniel halt immer er selbst geblieben, der sagt, was er denkt. Vielleicht ist das ja auch ein Grund, warum ihn die Leute insgesamt so mögen.
Habt ihr jetzt nach dem Spiel gegen Ringsburg schon Kontakt gehabt oder hast du ihn erstmal ja diese Niederlage verdauen lassen? Das war ja schon eine Katerstimmung im Wochenende, die man so im Stadion wahrgenommen hat.
Ja, wir haben 2-mal Kontakt gehabt tatsächlich, aber ich habe ihn das auch erstmal verdauen lassen. Das heißt, wir hatten das erste Mal Kontakt am Sonntagabend.
Ja, wie sehr haben denn jetzt so die beiden Ergebnisse, die letzten, das 0-0 in Schweinfurt und eben diese Klatsche gegen Regensburg, so den Glauben an einen Aufstieg des FCH so zurückgeworfen, auch jetzt mal aus der Beratersicht?
Also aus meiner Sicht ist es ja natürlich so, dass du solche Spiele gewinnen musst, um aufzusteigen. Andererseits bin ich auch jemand, der schon so viel erlebt hat, dass es keinen Sinn macht, aufzugeben oder zurückzustecken, weil im Fußball hat schon größere Wunder gegeben als das. Als Trainer, der Daniel ja ist, muss er das ohnehin vorleben und er muss es auch glaubhaft vorleben, sonst verliert er die Mannschaft. Von daher ist keine Zeit, sich diese Gedanken zu machen, weil er hat ja jetzt noch ein Pokalspiel, ein schweres Auswärtsspiel, da muss der Fokus drauf liegen und wenn alles gut läuft und du gewinnst in Aachen, dann sieht es vielleicht schon wieder ganz anders aus, weil auch andere lassen mal Federn. Also von daher ist jetzt nicht die Zeit für Analysen oder für tiefgreifende Analysen und jetzt ist auch nicht die Zeit, sich damit zu beschäftigen, was ist, wenn es nicht klappt. Das kann man immer noch machen, wenn es feststeht, dass es nicht geklappt hat.
Ja, Hansa ist ja auch, wie gesagt, emotionaler Verein, wie ich schon sagte, gerade jetzt nach 2 nicht gewonnenen Spielen gegen Schweinfurt und Regensburg rückt dann ja auch immer der Trainer so in den Fokus. Es wird viel diskutiert über Taktik, Aufstellung, Ansprache. Wie kann der Berater da zur Seite stehen, auch in Sachen mit stärkenden Worten? Wie kannst du da zum Beispiel auch bei Daniel vielleicht ihn aufbauen, wenn es vielleicht mal jetzt nach dem Wochenende dann auch so ist, dass man die Stimmung dann so ein bisschen am Boden ist?
Also erstmal ist es so, das muss ich vorausschicken, dass Trainer ja absolute Experten sind in dem, was sie machen. Sind ja auch nicht umsonst Fußballlehrer. Ich habe so eine A-Lizenz vor 40 Jahren gemacht, aber habe natürlich längst nicht die Fachkenntnis. Und es fällt mir dann immer schwer, taktische Dinge zu besprechen oder individualtaktische Dinge zu besprechen. Ich habe zwar meine Meinung, ich äußere sie auch, wenn ein Trainer das will, aber ich weiß schon, dass es ein Ungleichgewicht ist. Mit anderen Worten, die Dinge, die ich ihm mitgebe, sind dann mehr so psychische Dinge, mentale Dinge oder Beobachtungen, die ich mache. Und meine Meinung ist, bei den Leistungen der letzten Spiele, dass es weniger mit Taktik als vielleicht mit der mentalen Stärke der Mannschaft zu tun hat, weil da ja Fehler drin waren, die man sich ja kaum erklären kann und die Spieler ja auch schon oder die Spieler auch schon gezeigt haben, dass sie es deutlich besser können. Ne? Und aber auch das ist, möchte ich darauf hinweisen, nur eine Meinung von außen aus Dortmund, hunderte Kilometer entfernt. Jemand, der sich im Fernsehen halt die Live-Spiele anguckt und ab und an im Stadion, das muss man ja immer berücksichtigen.
Ja, wie sieht das aus? Nun haben wir schon darüber gesprochen. Daniel irgendwie seitdem er 18 ist, begleitest du ihn. Jetzt ist er Trainer. Irgendwie ist das ja auch so ganz weit hergeholt wie so eine Vaterfigur, möchte ich es nennen. In einem Interview hast du mal gesagt, dass du bei schlechter Kritik Spieler auch mal tröstest. Läuft das bei Trainern jetzt auch so ab? Und gerade wenn man den Jungen so lang kennt?
Ich glaube, dass bei Trainern dann eher ein Einordnen ist der Situation. Ich kann mich erinnern, mit André war ich in Zürich bei einem Spiel und der ist ja in dem Jahr Meister geworden und das war kurz vor Gewinn der Meisterschaft, vielleicht 3 oder 4 Wochen vorher, da waren sie es noch nicht.
André Breitenreiter, muss man sagen dazu.
Ne? Genau, André Breitenreiter, Entschuldigung. Und wir gingen aus dem Stadion raus und die Leute haben ihn erkannt und jubelten ihm zu. Und er sagte zu mir, die Leute, die jetzt jubeln, werden irgendwann mal rufen, Breitenreiter raus. Und das ist einfach im Fußball so. Das weißt du als Trainer auch mittlerweile. Die durchschnittliche Trainerzeit in der Bundesliga ist, glaube ich, noch knapp ein Jahr. Das dreht sich halt immer schneller. Und das sind Dinge, auf die ich eben Trainer auch vorbereite, ne? Dass diese Dinge kommen, unweigerlich kommen. Und dass sie nicht immer nur mit ihnen selbst zu tun haben. Es ist ja absurd zu glauben, dass ein Trainer alleine für den Erfolg verantwortlich ist. Aber genauso absurd ist es zu glauben, er ist alleine für den Misserfolg verantwortlich. Das sind immer Strukturen im Verein, immer mehrere Leute, die daran beteiligt sind. Und das ist das, was ich den Trainern mitteile. Ich teile ihnen eben mit oder ich versuche ihnen mitzugeben, Dinge einzuordnen. Wenn ich aber merke, die sind irgendwo auf dem Holzweg, Stichwort Dickkopf beispielsweise, dann sage ich auch meine Meinung und die sage ich auch frank und frei. Sonst braucht er mich nicht. Wenn ich also meine Meinung nicht äußern darf oder vorsichtig sein muss, was ich ihm sage, dann macht es keinen Sinn, zusammenzuarbeiten.
Ja, klar ist auch, dass das Saisonziel des FC Hansa der Aufstieg ist. Das wurde nun mehrfach erwähnt. Nach den jüngsten beiden Ergebnissen herrscht da gerade aktuell ja so eine gefährliche Situation. Heute der FC Hansa im Landespokal-Halbfinale, also wo wir aufnehmen, zu Gast bei Greifswald. Am Wochenende dann das schwierige Auswärtsspiel bei Alemannia Aachen. Kann das irgendwie auch so eine Art Stolpergefahr sein jetzt für Daniel Brinkmann, auch gerade wenn wir gehört haben, dass es dann schnell Leute gibt, die dann rufen Trainer raus?
Also davon darf er sich jetzt erstmal nicht zum Trainer rausrufen, beeindrucken lassen. Er muss halt seine Linie, die er glaubt, richtig, dass sie richtig ist, muss er durchziehen. Klar ist aber auch, Greifswald ist ein schweres Spiel. Das ist nicht mal eben so im Vorbeigehen und Aachen wird noch schwieriger. Die sind ja zurzeit vielleicht mit Osnabrück die formstärkste Mannschaft der Liga. Aber ich bin jemand, der denkt auch in Chancen. Natürlich kann das schief gehen. Aber du hast auch die große Chance, Ausrufezeichen zu setzen. Erstmal mit diesem Pokalsieg heute und dann auch mit einem Sieg in Aachen. Und dann hast du nochmal die Chance anzugreifen. Und ich glaube, wenn man diese positive Sichtweise nicht hat, wenn man nicht immer Chancen sieht, sondern nur das Negative, dann kommt man nicht weit. Und ich vermittle eben das Positive. Und mit dem Negativen kann ich mich auseinandersetzen, wenn es tatsächlich soweit ist.
Das heißt, man hat jetzt nicht im Kopf, das sollte man, sollte der FC Hansa in Greifswald verlieren, dass es dann brennt und womöglich der Posten auf dem Spiel steht, sondern blickt auch als Berater immer voraus oder hat man da trotzdem irgendwie immer diese Absicherung und irgendwo mal seine Hand drin?
Ja, wir reden ja über wenn, könnte, was wäre, was ist, bla bla bla. Ich lebe ja im Hier und Jetzt. So, wenn die heute Abend verlieren sollten, dann wird mir klar, jetzt wird es ein bisschen unruhiger. So, dann ist aber immer noch das Spiel gegen Aachen vor der Brust und ist immer noch der falsche Zeitpunkt, jetzt grundsätzlich ein Fass aufzumachen. Wie gesagt, das kann man dann machen, wenn die Ziele verfehlt sind. Aber ich sehe eben auch, dass ein Sieg in Aachen zum Beispiel ein Befreiungsschlag sein könnte nochmal und nochmal Kräfte freisetzen. Und ich glaube als Mensch immer an das Positive. Ich arbeite auch daran, weil das andere kann ich eh kaum beeinflussen. Und das kommt dann automatisch auf mich zu. Ich glaube auch fest daran, dass wenn ich positiv denke, auch mehr Positives passieren wird. Das ist meine Lebenseinstellung und die versuche ich auch mitzugeben.
Ja, so ein Tag als Spielerberater, der nimmt ja auch viel Zeit ein. Wie viele Stunden ist man denn manchmal als Spielerberater dann am Tag? Wie sieht so ein Tag als Spielerberater aus bei dir? Beschreib das mal. Wann geht der Tag los? Wann setzt du dich dann vielleicht am Ende, am Abend auch mal zur Ruhe?
Das ist eine interessante Frage. Also erstmal grundsätzlich arbeite ich jeden Tag. Und mit jedem Tag meine ich jeden Tag. Ich meine auch am 24. Dezember und am 25. Dezember und am 26. Dezember. Ich arbeite in Urlauben jeden Tag. Es gibt keinen Tag, wo ich nicht arbeite. Keinen einzigen. Darüber beschwere ich mich nicht, weil es gibt Tage, da arbeite ich nur 2 Stunden. Und es gibt Tage, da arbeite ich halt 14, 18 Stunden. Und da ist die Reiserei oft noch nicht mal mit eingerechnet. Jeder Tag bei mir ist anders. Manchmal nehme ich Podcasts auf, manchmal führe ich Vertragsverhandlungen. Das ist das Spannende an dem Beruf, dass kein Tag ist wie der andere und du oft auch nicht weißt, was am Tag kommt. Der eine Spieler verletzt sich, da musst du komplett neu denken. Dann wird ein Trainer mal entlassen, da musst du vollkommen neu denken. Dann kommt ein Angebot rein, mit dem du nicht gerechnet hast. Also es ist ein sehr, sehr abwechslungsreicher Beruf, Presseanfragen und so weiter. Aber wie ein Tag aussieht, normal fahre ich ins Büro in der Woche. Da bin ich so gegen 10 Uhr, halb 10, 10 Uhr und enden unterschiedlich. Also 22 Uhr, oft auch 23 Uhr kommen dann die letzten WhatsApp oder Telefonate. Entschuldigung. Und am Wochenende von Freitag bis Sonntag bin ich in der Regel unterwegs zu spielen und besuche meine Klienten oder mache Kontakte in Stadien, wo ich keine Klienten habe.
Zu wie vielen Spielen bist du so im Schnitt an den Wochenenden unterwegs und wann warst du denn das letzte Mal im Ostseestadion auch?
Beim Ostseestadion ist länger her, was damit zu tun hat, dass ich zwei relativ schwierige Knieoperationen hinter mir habe und nur so bedingt reisefähig war. Also habe ich mich auf Stadien beschränkt, die ich mit dem Zug in 2 Stunden erreichen kann und nicht in 5 von Dortmund aus. Bin im Schnitt im Spiel, bei Spielen 2 am Wochenende. Das dürfte der Schnitt sein.
Ja, dann kommt man natürlich auch viel rum und sieht viel. Und wenn man mal sich so ein bisschen noch näher informiert, dann weiß man auch, dass sie ja neben dem aktuellen Hansa-Trainer auch den ehemaligen Trainer Jens Hertel ganz gut kennen und auch begleiten. Ja. Nun lief es für Jens Hertel in dieser Saison mit Erzgebirge Aue nicht gut. Er wurde vorzeitig freigestellt. Erzgebirge Aue steht als Absteiger in die Regionalliga fest. Wie sieht's denn an der Front aus? Was unterscheidet vielleicht Jens Hertel und Daniel Brinkmann als Trainerwesen, neben dem Alter natürlich? Und wie stehen die Chancen vielleicht auch, hier und da immer mal zu gucken, wo vielleicht ein Jens Hertel demnächst auf der Trainerbank sitzen könnte?
Also die beiden unterscheiden so ziemlich alles, würde ich sagen, außer dass sie den gleichen Beruf haben. Jens macht sich aus meiner Sicht oder ist, ich drücke es mal positiv aus, ist etwas zu bescheiden. Es ist eine Szene der Selbstdarsteller, die Trainerszene auch. Und das ist Jens halt überhaupt nicht. Der ist eher, ja, der denkt eher, macht sich eher zu klein aus meiner Sicht, als es eigentlich ist. Ich halte ihn für einen hervorragenden Trainer. Der ist ein super Mensch, ein empathischer Mensch. Das ist fast schon, wie gesagt, für die Trainergilde im Profibereich fast schon zu nett, obwohl er wahrscheinlich auch harte Entscheidungen trifft. Muss er ja auch. Er war ja in Rostock zum Beispiel auch sehr erfolgreich. Der Daniel ist hingegen, neben dem, dass er jünger ist, deutlich selbstbewusster, sagen wir es mal so. Die beiden sind extrem unterschiedlich. Die lassen auch unterschiedlichen Fußball spielen, fast so, wie es ihrem Charakter entspricht. Aber das ist eben auch der Reiz, in meinem Beruf mit beiden umgehen zu können. Und der Jens Hertel ist ein absoluter Top-Mensch, so wie ich ihn kennengelernt habe.
Ja, Top-Mensch. Vorhin haben wir ja auch schon das Schwärmen gehört, wenn wir nochmal zurückkommen zu Sergei Barbares. Wenn man auf die Statistik guckt, er traf 13 Mal in 59 Bundesliga-Einsätzen für Hansa. Wie kam der Kontakt zustande bei euch? Und habt ihr da auch mal so ein bisschen schon über Hansa philosophiert?
Also ich war ja damals Sportbildreporter und habe Hansa Rostock, war ein Club, also ich war bei vielen Heimspielen dabei und es ist mir das einzige Mal in meinem ganzen Leben passiert, dass ich mich mit einem Spieler wirklich angefreundet habe. Ich kann das gar nicht erklären, aber wir mochten uns einfach sofort. Sergej war ja schon eine Weile in Deutschland als Kriegsflüchtling, er kam ja als Teenager nach Hannover zu seinem Onkel, ist ja deine Eltern haben ihn aus dem Jugoslawienkrieg praktisch weggeschickt nach Deutschland zum Onkel, der hier gearbeitet hat. Ich habe ihn kennengelernt als jungen Spieler noch in Rostock. Ich war von seiner Spielweise völlig fasziniert. Der war selbstbewusst, torgefährlich. Der hatte so ziemlich alles. Und so haben wir uns dann kennengelernt, haben in Warnemünde dann öfter mal länger einen Kaffee getrunken, als es zwischen Journalist und Spieler dann eben üblich ist. Er ist dann nach Dortmund gewechselt, meine Heimatstadt. Ich habe ihn dann bei meinen Eltern vorgestellt. Die haben ihm dann ab und an Essen gekocht beispielsweise, weil er ja hier erstmal alleine war, bis seine Familie danach kam. Dann ist er nach Hamburg. Da habe ich in Hamburg gewohnt dann auch in der Zeit. Nicht wegen Sergej, sondern wegen Sportbild. Sodass wir Jahre zusammen verbracht haben, auch in den gleichen Städten oder da es auch Überschneidungen gab. Und bis heute ist es eigentlich eine gute Verbindung. Als er jetzt die WM-Quali mit Bosnien erstmalig geschafft hat, habe ich ihm auch gratuliert. Er hat mich damals zum ersten Spiel, wo alle bosnischen Ethnien in einer Nationalmannschaft gespielt haben, auf seinen Wunsch hin. Das war damals ein EM-Quali gegen Dänemark, hat er mich nach in seine Heimat eingeladen, was für mich sehr beeindruckend war, weil man in den Hotels oder im Hotel, wo ich war, noch die Einschusslöcher aus dem Krieg sehen konnte und hinter dem Stadion alles voller Gräber oder weißer Kreuze war. von fast nur Frauen in der Stadt, weil die Männer alle gefallen waren. Also das waren auch über den Fußball hinaus einfach beeindruckende Reise. Und Serge ist in seiner Heimat praktisch wie ein Heiliger. Überall in den Fenstern, wo ich war, waren Ikonenbilder von ihm. Und er sagte mir damals so ein bisschen im Spaß, aber ich glaube, da war auch eine Menge Ernst dabei, wenn er sich zur Wahl des Präsidenten aufstellen würde, würde er gewählt werden.
Ja, wir haben ja schon ein paar Hansa-Namen angerissen. Sergej Barbaris, Daniel Brickmann, Jens Hertel. Mit was verbindest du denn Hansa Rostock persönlich noch in deiner Zeit, seitdem du auch früher über den Club geschrieben hast?
Also mit wem ich auch noch, aber befreundet ist ein großes Wort, aber gut bekannt bin, ist Marco Rehmer. Das hat auch über die damalige Zeit hinaus gehalten. Auch wir haben mal ein Glas Bier abseits davon zusammen getrunken. Ich habe Hansa kennengelernt, da sind sie Sechster, glaube ich, in der Bundesliga geworden. Und das war das zugige Ostseestadion. Ich war so fasziniert von Warnemünde und von dem Strand dort, dass ich auch mit meiner Familie dort zweimal Urlaub gemacht habe. Tatsächlich, das heißt, Rostock ist für mich eine tolle norddeutsche Stadt mit einem tollen Stadtteil Warnemünde, mit einem der schönsten Strände, die ich kenne. Ist immer sportbegeistert oder strahlt eine Sportbegeisterung aus. Es sind ja auch Stützpunkte dort neben dem Fußball. Also ich habe mich immer gefreut, wenn ich einen Klienten nach Rostock bringen konnte und mich immer gefreut, wenn ich als Journalist Dienstreisen dorthin machen konnte. Und ich habe auch ehrlich gesagt immer versucht, einen Tag länger zu bleiben als nötig, weil es immer wie ein Kurzurlaub war.
Ja, cool. Du hast gesagt, dass du dich gefreut hast, wenn du jemanden zum FC Hansa bringen konntest irgendwie. Mal aufs Aktuelle nochmal geblickt, so abschließend vielleicht aus deiner Sicht. Welche Spielertypen braucht der FC Hansa noch, um vielleicht endgültig erfolgreich zu sein? Und was ist aus deiner Sicht vielleicht jetzt schon Hansas größte Stärke?
Die erste Frage zu beantworten, ist es so, dass du als Mannschaft immer, als Team immer eine Achse brauchst aus 3-4 Spielern, die vorangehen, an denen sich dann auch jüngere oder unsichere Spieler orientieren können. Gerade in Phasen, wo Druck aufkommt, gibt es ja verschiedene Spielertypen, die sind ja nicht alle gleich. Und du brauchst halt welche, die stehen. Du brauchst halt welche, wo andere dann sich daran aufrichten können, weil sie sehen, dass sie stehen. Und was du eben auch brauchst, um Erfolg zu haben, ist ein Verein, der komplett geschlossen ist, der einfach ausstrahlt, dass er aufsteigen will, wo jede einzelne Person vom Aufsichtsrat über Staff bis zum Trainer hin mit einer Sprache spricht und den Spielern die komplette Rückendeckung gibt und sagt, wir tun alles für euch, wir wollen aufsteigen. Also wo es keinerlei Nebenkriegsschauplätze gibt. Das heißt, nicht nur Spieler, nicht nur Trainer, sondern auch der gesamte Verein ist bei einem Aufstieg mit in der Verantwortung und dann, wenn es klappt, aber auch praktisch mitverantwortlich gewesen, dass Erfolg da ist. Das ist erstmal das. So aktuell würde ich sagen, dass ja ein 15-Tore-Mittelstürmer oder 20-Tore-Mittelstürmer Hansa Rostock halt gut tut. Und das ist eben Fluch und Segen der dritten Liga, wenn du halt einen Stürmer hast, der das erfüllen könnte und der aber international sogar begehrt ist und du damit große Einnahmen erzielen kannst, dann musst du halt auch aufgrund der wirtschaftlichen Zwänge diesen Zwang nachgeben, muss den Spieler gehen lassen und weißt ja im Grunde, was das bedeutet. Du hoffst natürlich immer, dass du es auffängst, aber ein guter Torwart und ein, der ein paar Bälle festhält und ein Stürmer, der über Gebühr trifft oder immer trifft, in jeder Situation, der ist einfach für den Aufstieg wichtig.
Ja, an dieser Stelle liebe Grüße an Ryan Naderi nach Glasgow. Sein Berater Lauren Burkhardt hatten wir ja auch schon hier zu Gast im Podcast. Also klare Hörempfehlung, genauso wie Jens Hertel. Auch gerne mal runterscrollen, da nochmal reinklicken. Oder eben auch der Torwart, der die Bälle hält. Benjamin Uphoff war auch schon zu Gast hier bei uns im Studio. Klickt euch da draußen gern mal rein und hört nochmal in die Folgen.
Was sagen Hansa-Fans?
Johannes, wir haben das gehört, ein Stürmer, der trifft, ein Torwart, der die Bälle hält. Nun schauen wir auf den April. Eher durchwachsen aus Hansa-Sicht. Die Wahl zum Spieler des Monats stand wieder an. Wir haben euch da draußen gefragt auf unseren Kanälen, auf Instagram, wen würdet ihr auszeichnen als besten Spieler des Monats? Und da bin ich mal auf deine persönliche Meinung gespannt.
Ja, man misst das ja immer an Toren und an Vorlagen. Aber wer mir diesen Monat am meisten so ein bisschen im hängen geblieben ist, ist Chris Kinsombi, der nach seinen Einwechslungen ganz viel Input gegeben hat. Ich denke an das Spiel in Verl, wo er den Ausgleich macht. Jetzt auch am Wochenende hat er zwar von Anfang an gespielt, aber in der zweiten Halbzeit deutlich besser als in der ersten. Ja, und natürlich Emil Heuthen natürlich wieder 3 Tore gemacht im April. Schwierige Wahl, aber ich glaube, meine Wahl würde so diesmal auf Christian Kinsombi fallen.
Nun ist es ja als Spielerberater immer schwierig, sowas einzuschätzen und eigentlich ja eher nicht möglich. Worauf kommt es aber an, vielleicht neben diesen Scorerpunkten? Was macht aus deiner Sicht so einen wichtigen Spieler an, der eben dann diese Führung ausstrahlt?
Es gibt ja Spieler, die vielleicht in der öffentlichen Wahrnehmung gar nicht so im Fokus stehen, die aber für die Kabine, wie man immer schön sagt, total wichtig sind. Das sind Spieler, die Positives ausstrahlen, Spieler, die andere aufrichten, die ihre Rolle im Team finden. Das gibt es erstaunlich oft. Man wundert sich ja oft, warum verlängert Verein XY mit diesem Spieler? Der spielt ja gar nicht so oft. Aber es sind dann halt diese Momente, die für eine Mannschaftshierarchie und für ein Team wichtig sind. Und diese Spieler werden oft unterschätzt. Die Spieler eben, die funktionieren, wenn sie reinkommen, aber eben pushen, wenn sie draußen sind. Das sind ja diese selbstlosen Spieler, die für das Teamgefüge halt enorm wichtig sind. Und Fußball ist immer ein Mannschaftssport. Und immer schlägt die bessere Mannschaft die besseren Einzelspieler. Das ist Fakt. Und deswegen, als Berater kann ich sowieso nicht so viel sagen zum Spieler des Spieltags oder des Monats. Aber diese stillen Helden, die kommen natürlich naturgemäß immer zu schlecht weg.
Ja, sehr gut. Johannes, du hast da schon eine gute Idee gehabt. Auch unsere Follower haben so abgestimmt. Chris Kinsombi hat sich durchgesetzt. Insgesamt 8 Spieler wurden vorgeschlagen. Und ein Zeugwart mit an die Team. Liebe Grüße dahin auch nochmal. Ja, Kinsombi hat sich durchgesetzt. 2 Tore, 1 Vorlage. Er hat die Wahl zum Spieler des Monats gewonnen. Herzlichen Glückwunsch.
Bei Andi T muss man sagen, der bringt immer seine Leistung, weil da sind die Trikots, hängen sie immer in der Kabine, da ist immer alle Wäsche gewaschen. Also, ne?
Der, ich glaub, der war jeden zu meiner Zeit schon da.
Genau. Auch ja, eine totale Hansa-Ikone. Ja. Den haben so viele in ihr Herz geschlossen.
Ja, bevor wir zum Ende des Podcasts kommen, rühren wir natürlich nochmal die Werbetrommel. Wir haben gerade schon gesagt, wem wir schon alles zu Gast hatten bei uns im Podcast. Wem das alles immer noch nicht reicht, dem legen wir natürlich noch unseren kostenlosen Hansa-Newsletter ans Herz, den Kurs der Kogge. Einmal wöchentlich, immer donnerstags, alles rund um den FCH. Ihr könnt dort selbst auch mal Trainer spielen und eine Aufstellung machen. Ist ja vielleicht auch mal ganz spannend, auch für dich als Berater. Mal gucken, ob du gleich aufstellst wie Daniel Brinkmann. Würde mich mal interessieren.
Ja, zum Ende hin hat bei uns immer der Gast das letzte Wort. Wir haben ja noch gelesen, dass du Musikliebhaber bist. Erstmal, in welche Musikrichtung geht's denn da besonders?
Ich bin Rock'n'Roll-Fan. Also Rock'n'Roll nicht im Sinne von Elvis Presley, sondern ich bin Stones-Fan, Rolling Stones-Fan in erster Linie. Aber ich höre Jazz, Blues, Funk, Soul, selbst Elektro habe ich mich in meinen alten Jahren rangetraut. Also Deep House, alles was gut ist, sag ich mal. Ich mag keine Radiomusik.
Vielleicht so als letztes Wort, Johannes hat es ja schon angesagt, was die Leute unbedingt über einen wissen müssen oder eben auch das Marmeladenrezept von der Oma. Aber was ist vielleicht das Entscheidende aus der Musik, das du mitnimmst für dein Leben, was dich runterholt?
Ja, was mich runterholt, was das Entscheidende für Musik ist oder was ich aus der Musik ziehe, ist, dass man das machen soll, an das man glaubt. Das heißt, aus der Musik, die Bands sind für mich die Besten, die einfach ihr Ding durchgezogen haben, selbst wenn alles gesagt hat, das funktioniert nicht oder das wird nichts, die dann trotzdem groß geworden sind, weil sie das gemacht haben, an was sie glauben. Das gilt für meinen Beruf, wie finde ich, für jeden anderen Beruf auch. Wenn man das Gefühl hat, man macht das, an was man glaubt, dann wird man erfolgreich sein und vor allen Dingen glücklich.
Ja, wunderbare Schlussworte. Ich glaube, die lassen sich gut ummünzen auf das Saisonfinale in der 3. Liga. Wir drücken dem FC Hansa und natürlich Daniel Brinkmann auch die Daumen. Stefan, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast zwischen den ganzen Terminen. Mir hat Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank für die interessanten Einblicke, auch im Austausch mit Daniel und wie so euer Verhältnis ist und wie lange das ja auch schon ist. Das ist ja manchen gar nicht bewusst. Ja, wünsche dir alles Gute. Gute Ratschläge auch für die Zukunft und ja, wir hoffen dann auf erfolgreiche Hansa-Spiele im Endspurt, ne?
Vielen Dank, ich hoffe auch darauf.
Super, und euch da draußen natürlich auch nur das Beste. Wir freuen uns schon, wenn es beim nächsten Mal wieder heißt Tag gesagt und herzlich willkommen. Bis dahin, bleibt gesund, bleibt stark und wir hören und sehen. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen.